Geschichtsmomente, der Podcast vom Kulturlabor Hochsauerlandkreis.
Ich nehme den Angeklagten aus allem Frieden und setze ihn aus allen Freiheiten, Frieden und Recht in Königsbann und Strafe. Ich mache ihn unwürdig, achtlos, rechtlos, siegellos, ehrlos, friedlos und unteilhaftig allen Rechtes und verfeme ihn. Ich setze ihn hin nach Satzung der Heiligen Acht und weihe seinem Hals dem Stricke, seinen Leichnam den Tieren und den Vögeln in der Luft.
Und damit herzlich willkommen zur 5. Folge des Podcasts Geschichtsmomente. Hier erzählen euch die Museen und Heimatstuben des Hochsauerlandkreises spannende Details zu historischen Fragen aus der Region. Mein Name ist Nelja Lührs und heute geht es um das Thema der Fehmegerichte im Herzogtum Westfalen. Fehmegerichte oder auch Freigerichte, manchmal auch Freistuhl genannt, lassen sich zeitlich in das Spätmittelalter einordnen. Für Westfalen ist belegt, dass es zwischen 1385 und 1500 Fehmegerichte gab. 1371 schloss Kaiser Karl IV. Mit den Fürsten und Städten Westfalens den Westfälischen Landfrieden. Im Zuge dessen übertrug er den sogenannten Königsbann auf die Freigrafen. Das bedeutet, dass diese im Namen des Kaisers nun in ihrem Einzugsgebiet regieren und Recht sprechen konnten. Westfalen war damals aufgeteilt in über 80 Freigrafschaften und ein Freigraf war der Oberhaupt des Fehmegerichts, weshalb es auch Freigericht oder Freistuhl heißt, denn der Freigraf ist der Richter dieses Gerichts. Je nachdem, wie groß so eine Freigrafschaft war, gab es auch mehrere Gerichte in dieser Freigrafschaft. Im Mittelalter herrschte besonders in den ländlichen Räumen keine flächendeckende wirksame Staatsgewalt, weshalb der Kaiser durch das Übertragen des Königsbanns auf die Freigrafen diesem Problem entgegenwirkte und damit dem Freigraf als Oberhaupt seiner Grafschaft auch die rechtliche Ordnung überließ. Der alternative Name Fehmegericht kommt übrigens vom altdeutschen Wort Fehme, was übersetzt Strafe bedeutet und für ein mittelalterliches Sondergericht steht, das sich mit den besonders schweren Straftaten befasst. Wie sah so ein Fehmegericht eigentlich aus? Aus welchen Bestandteilen war es aufgebaut? Wo fand es statt und wie lief so ein Prozess dieses Gerichts ab? Das erklärt uns Frau Streter-Müller vom Gerichtsmuseum Bad Fredeburg.
Ein Fehmegericht, das ist ein Gericht, was man im ausgehenden Mittelalter häufiger findet. Und zwar ist es ein Gericht, was hier im westfälischen Raum relativ weit verbreitet war. Hier in Westfalen lebten während des Mittelalters und auch später viele freie Großbauern, die nicht in irgendeiner Hörigkeit, in einer Abhängigkeit waren. Und sie hatten auch ihre eigene Gerichtsbarkeit in der Form, dass sie selbst als Großbauern natürlich vor Gericht gestellt werden konnten, aber eben andere Gerichtsformen hatten als die Bevölkerung, die vielleicht nicht diesen Status oder nicht diese Freiheit hatten in der Region. Ein Fehmegericht besteht aus natürlich dem Richter, der damals als Vorsitzender dieses Gerichts tätig war und in der Regel noch aus einer Reihe von Schöffen, die, wenn man sich das genau mal bewusst macht, eigentlich auch Bauern aus der Region waren. Also alle, die am Gericht beteiligt waren, waren letztlich ja keine Juristen im heutigen Sinne, sondern es waren Personen, die vielleicht angesehen waren in der Region, aber die dort ihre Position als gleichzeitig Bauern und auch Beteiligte am Gericht waren. Schöffen am Gericht waren in der Regel eine ungerade Zahl von Personen, damit bei Entscheidungen, bei unklaren Ausgängen, man wirklich zu einer Entscheidung kommen kann. Die Gerichtsverhandlung selber lief draußen vor den Mauern der Stadt ab in der Regel. Es war ein Gericht, was unter freiem Himmel stattfand. Meistens hatte man einen dicken Baum in der Nähe. Oft wird eine Linde oder eine Eiche beschrieben als Baum, unter dem dann dieses Gericht stattfand.
Ich habe mir so einen Gerichtsplatz mal genauer angeschaut, denn in Arnsberg gibt es den originalen Platz des Fehmegerichtes noch. Zusammen mit Denise Weber vom Verkehrsverein Arnsberg bin ich der Frage auf den Grund gegangen, wie so ein Platz eigentlich aussieht und was dort alles so passiert ist.
Ja, also wir befinden uns, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kessel. In der Mitte haben wir einen steinernen Tisch mit einem Schwert drin. Drumherum sind acht steinerne Hocker, könnte man sagen. Und noch ein etwas größerer Stuhl mit Lehne, auch natürlich aus Stein, die dieses Fehmegericht hier in Arnsberg repräsentieren sollen. Im Mittelalter war das natürlich alles etwas einfacher. Da hat man dann an die große Glocke gehängt, dass Gerichtstag war. Also die Glocke wurde geläutet, alle Leute, die richtig involviert waren, die wurden informiert. Und alle anderen haben das auch mitgekriegt. Und dann wurde aber einfach nur ein Tisch aus Holz natürlich, irgendwelche Hocker oder Bänke hierher gestellt und dann war das Ganze erledigt. Ja, und dann hat man sich irgendwann so am späten Vormittag versammelt. Es musste nämlich auf jeden Fall helllichter Tag sein. Eine Gerichtsverhandlung ist niemals irgendwie in der Dämmerung oder egal ob Morgen- oder Abenddämmerung. Das durfte nicht sein, denn damals glaubte man natürlich auch noch an verschiedenste Geister, die vielleicht herumstreunten sozusagen, herumgeisterten. Und die hätten einem vielleicht irgendetwas dann eingeflüstert und dann hätte man gar kein klares oder faires Urteil nennen können. Aber im Mittelalter, als dieses Fehmegericht noch das Strafgericht war, da konnte es hier zwar auch um Kopf und Kragen gehen, aber es durfte sich verteidigt werden. Und das heißt, auf den Tisch, da war wirklich ein Schwert, oft war auch noch ein Strick daneben, je nachdem, was verhandelt wurde, damit auch direkt erkenntlich war, es kann hier um Kopf und Kragen gehen. Das Schwert auf dem Tisch, das hatte auch immer eine ganz besondere Bedeutung, wenn es denn darum ging, ja, vielleicht sogar um ein Todesurteil, aber auch überhaupt um den Schuldspruch an sich. Denn wenn dann alles verhandelt worden war, die Schöffen, die hatten sich so ein bisschen zurückgezogen, hatten dann untereinander überlegt, gut, wer hat jetzt mehr Recht, der Ankläger oder der Verteidiger? Wenn der Ankläger Recht hatte, ja, wie muss man dieses Verbrechen jetzt bestrafen? Dann haben sie sich da etwas überlegt, das wurde dann dem Grafen mitgeteilt und der hat dann halt diesen Schuldspruch oder überhaupt das Urteil ausgesprochen. Wenn dann der Griff des Schwertes zum Angeklagten zeigte, dann war das der Freispruch. Das war also das Beste, was einem passieren konnte. Wenn das Schwert quergelegt wurde, also praktisch die Breitseite der Klinge zum Angeklagten zeigte, dann gab es irgendeine Strafe. Das Allerschlimmste war, wenn die Spitze auf den Angeklagten zeigte, dann hatte derjenige nämlich sein Leben verwirkt.
Doch um was genau ging es denn bei einem Gerichtsprozess und was passierte mit dem Angeklagten bei der Verhandlung?
Es waren nicht nur Straftaten, die verhandelt wurden, es wurden ja auch Eigentumsverhältnisse verhandelt, es wurden auch Land, also Teilung des Landes oder Übergaben vom Land verhandelt, also die unterschiedlichsten Dinge, die jetzt vor Gericht geklärt werden mussten. Aber es wurden auch Straftäter vor Gericht geladen und man sagt eben, dass die geladenen Straftäter nicht unbedingt freiwillig dann vor das Gericht kamen, denn man weiß, dass wenn eine Verurteilung stattfinden sollte, dann wurde dieses Urteil auch in der Regel auf der Stelle ausgeführt. Es wurde nicht verschoben auf einen bestimmten Tag, an dem das Urteil ausgeführt wurde, sondern es wurde auf der Stelle umgesetzt. Und das sind dann eben die gefürchteten Dinge, die für den Angeklagten eine Rolle spielten, weil er wusste, wenn ich verurteilt werde, dann war das mein letztes Stündchen. Denn verurteilt zu werden bedeutete bei schwerwiegenden Strafen Todesurteil mit Hängen durch den Strang.
Die Fehmegerichte waren zu Beginn ihrer Zeit öffentlich. Die Gesellschaft bekam mit, wer dort angeklagt war und welche Strafe er oder sie erhalten hatte. Später wurden die Prozesse aber geheim, zu sogenannten stillen Gerichten, bei denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. Teilweise heißt es, dass die Schöffen sogar verhüllt in schwarzen Kutten zu Gericht erschienen, belegt ist dies jedoch nicht. Belegt war definitiv, dass die Schöffen vor jeder Verhandlung schwören mussten, den Inhalt und die Anklagepunkte geheim zu halten und von außen zugeführte Informationen streng vertraulich zu behandeln.
Dann sieht man dort immer ein Schwert liegen. Das ist kein Richtschwert oder auch kein Henkerschwert, sondern es ist ein Schwurschwert. Ein Schwert, auf dem jeder Beteiligte bei Gericht schwören muss, alles für das Gericht zu tun, was erforderlich ist, aber vor allen Dingen auch alles geheim zu halten, was eben mit dem Gericht selber zu tun hat. Denn es war alles, was am Gericht verhandelt wurde, wurde unter Stillschweigen gestellt. Man weiß, dass die Beteiligten bei Gericht unter bestimmten Losungsworten oder auch Codeworten miteinander kommunizierten. Wenn sich Schöffen, die an irgendeinem anderen Fehmegericht zum Beispiel auch Schöffe waren, gleichzeitig einen anderen Schöffen getroffen hätte irgendwo, dann hätten die sich so nicht erkannt, hätten sich aber durch bestimmte Losungsworte oder bestimmte Gesten untereinander zu erkennen geben können und auf diesem Wege für sie wichtige Informationen austauschen können. Aber es musste geheim gehalten werden und diese Geheimhaltung stand auch unter Kontrolle. Das heißt, etwas nicht geheim zu halten, war ein strafwürdiges Verhalten. Letztlich hätte diese Person, die etwas nicht geheim hält, wieder als angeklagt vor dem Fehmegericht dann gesessen.
Die Aufgabe eines Schöffen war also eine sehr ernstzunehmende und verantwortungsbewusste Tätigkeit, die mit einigen Voraussetzungen verbunden war. Denise erklärt, wie man eigentlich zum Schöffe werden konnte und welche geheimen Losungsworte es gegeben hat.
Die Schöffen, das waren eigentlich die wichtigsten Leute, die hier anwesend waren, viel wichtiger als der Graf. Der hatte eigentlich nur so repräsentative Funktionen und durfte am Ende das Urteil verkünden. Aber die Schöffen, die hier waren, das waren so die richtig wichtigen Leute, die mussten anfangs auch einiges vorweisen, um überhaupt Schöffe werden zu dürfen. Sie mussten zum Beispiel von ehelicher Geburt sein. Sie mussten ehrenhaft sein, also sie durften sich noch nichts haben zu Schulden kommen lassen. Sie mussten freie Bürger sein und natürlich ein Mann. Also Frauen war der Gang als Schöffe ins Fehmegericht absolut verwehrt in der damaligen Zeit. Wenn man das alles vorweisen konnte, musste man sogar noch zwei Bürgen finden, die dann nochmal bestätigten, wie ehrenvoll man ist. Und wenn das alles geklappt hat, dann konnte man schwören, dann wurde man in diesen Schöffenbund aufgenommen. Und dann konnte man schwören und in Arnsberg sieht man das auch noch an diesem Grafensessel sozusagen. Da ist hinten drauf ein Schild, wo nochmal so gewisse wichtige Sprüche drauf sind. Und da steht dann auch, dass die schwören mussten, vor Weib und Kind, vor Sand und Wind die Geheimnisse der Feme für sich zu behalten. Dann gibt es noch Worte, die sollen angeblich gesprochen worden sein, wenn sich Schöffen untereinander getroffen haben, so ein bisschen als Erkennungszeichen. Also der eine sagte dann Strickstein und der andere antwortete mit Grasgrein. So sollen die sich kenntlich gemacht haben untereinander. Und dann gibt es da noch einen Satz, Reinier do Feveri. Da kann man jetzt sprachgeschichtlich rangehen und das heißt sowas wie, auch ich bin Bruder der Feme. Das heißt, wenn einer der Schöffen irgendwo in einer anderen Stadt, wo er unbekannt war, zugegen war und dann wurde er da irgendeines Verbrechens bezichtigt. Dann konnte er dieses Notwort den dortigen Schöffen mitteilen. Die haben ihn natürlich dann direkt als Schöffenbruder erkannt und dann war er von allen Makeln praktisch befreit, weil als Schöffe muss man ja so ehrenwert sein, da kann man ja überhaupt keine Verbrechen begangen haben. Also auch eigentlich eine sehr gute, sehr praktische Sache, Schöffe zu werden. Deswegen am Ende dieser Gerichtsform war es dann eigentlich nur noch wichtig, genug Geld zu haben, um sich als Schöffe einzukaufen. Da musste man nicht mehr ganz so viele Leumünde oder so vorweisen, die dann bestätigt haben, wie ehrenwert man ist.
Die Vergehen, die damals vor ein Fehmegericht getragen und verhandelt wurden, waren sehr vielfältig. Nicht jede Verhandlung endete gleich am Galgen. Stattdessen hatten die Menschen im Mittelalter eine ganz andere Herangehensweise, wie sie das Strafmaß eines Schuldigen bemessen.
Es hört sich alles immer so grausam an, was im Mittelalter passiert wäre, auch was für Volksfeste so eine Hinrichtung gewesen sind und so. Man muss das vielleicht ein bisschen anders sehen. Die Leute damals glaubten, jemand, der etwas Schlechtes gemacht hat, muss genauso bestraft werden, damit sich alles wieder ausgleicht. Die hatten also große Angst, wenn man nicht für diesen Ausgleich sorgt, dass es dann irgendwann Sodom und Gomorra herrscht und es allen ganz schlecht geht. Das wollte man natürlich nicht. Und das heißt, dieser Ausgleich musste geschaffen werden, aber das heißt, jemand, der wirklich zum Vogelfreien erklärt wurde, der hat nicht nur einen einfachen Diebstahl begangen. Also der muss schon wirklich was ganz Massives oder ganz viele Taten begangen haben.
Frau Streter-Müller zählt einmal auf, welche Straftaten es damals im Mittelalter gegeben hat, die vor so einem Fehmegericht verhandelt wurden.
Diebstahl ist eine sehr häufige Straftat gewesen, die vor Gericht verhandelt wurde. Und daneben auch Raub in dem Sinne, dass auch Land geraubt wurde oder dass eben auch die Ernte geraubt wurde. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, was lebensbedrohlich sein kann. Meineid war eine wichtige Straftat gegen einen Schwur, etwas anders zu tun, als man geschworen hat. Das war eine extrem große Straftat. Treulosigkeit war auch eine große Strafe, ne? Und dann eben auch die Ehre, wenn also jemand die Ehre eines anderen Menschen verletzt hatte. Und auch Beraubung einer Kindbetterin, also eine Frau, die ein Kind bekommen hat, die noch nicht wieder arbeitstüchtig war, und sie zu berauben, ihr etwas anzutun, das war ein großes Vergehen, was auch auf solchen Feme-Verhandlungen dann mit bestraft wurde. Die Vergehen selber hatten ja ihre eigenen Bestrafungsformen. Die waren zwar gesetzlich nicht geregelt, aber es waren bestimmte Gewohnheitsrechte vorhanden, die, nach denen man entsprechend verurteilen konnte. Es waren unter anderem die Todesstrafe vorhanden, und das war im Zusammenhang mit dem Feme-Gericht in der Regel das Hängen. Aber es gab genauso auch die Möglichkeiten, dass man Dinge, die verhandelt wurden, ja entweder durch Einigung auch traf, Gütereinigung oder Immobilieneinigung, also das Land, dass man sich einigte, wie das Land aufgeteilt wurde.
Und was auch noch ganz interessant ist, wir haben ja auch heute noch ganz viele Sprichwörter, die wir sogar noch benutzen oder die uns auf jeden Fall noch sehr geläufig sind, die aus der Rechtsprechung des Mittelalters kommen. Das sind zum Beispiel jemandem den Stuhl vor die Tür stellen. Das war eine Strafe. Da wurde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Stuhl aus dem Haus genommen, vor die Tür gestellt. Und das war das Zeichen, dass dieses Haus enteignet wurde. Jemandem aufs Dach zu steigen, dann wurde wirklich das Dach abgedeckt. Ja, ohne Dach auch nicht so schön. Und mein Lieblingsspruch ist eigentlich, die fressen mir noch die Haare vom Kopf. Das war wirklich, es wurden einem Fresser ins Haus quartiert, die sich an sämtlichen Vorräten so lange bedienen durften, bis nichts mehr übrig war. Und in dieser Zeit ohne Vorräte dazustehen, das war natürlich auch eine ganz üble Sache. Vogelfrei, das war so, man hatte im Mittelalter ein bisschen mehr Zeit, als man das heute oft hat. Man hat sich ja wirklich am helllichten Tag versammelt, man hat gewartet, bis dann alle auch zugegen waren. Und wenn am Nachmittag zum Beispiel der Angeklagte durch irgendwelche Gründe noch gar nicht aufgetaucht war, dann ist man wieder nach Hause gegangen. Das Ganze hat man dreimal gemacht. Alle guten Dinge sind drei. Wenn aber beim dritten Mal der Angeklagte immer noch nicht von seinem Recht, sich zu verteidigen, Gebrauch gemacht hat, dann ist der Ankläger hingegangen, hat auf das Schwert geschworen und alles gesagt, was er als Ankläger vorbringt. Und wenn er dabei nicht vom Blitz erschlagen wurde, sozusagen, das wäre ja dann ein Gottesurteil gewesen, dann wurde das als Beweis genommen, dass das alles so stattgefunden hat. Und wenn dann keiner kam, um irgendwas anderes zu sagen, dann war das beweiskräftig genug. Dann durfte der Graf dann mal aufstehen und hat dann den Spruch gesagt: Ich nehme den Angeklagten aus allem Frieden und setze ihn aus allen Freiheiten, Frieden und Recht in Königsbann und Strafe. Ich mache ihn unwürdig, achtlos, rechtlos, siegellos, ehrlos, friedlos und unteilhaftig allen Rechtes und verfeme ihn. Ich setze ihn hin nach Satzung der Heiligen Acht und weihe seinem Hals dem Stricke, seinen Leichnam den Tieren und den Vögeln in der Luft. Und dann wurde der Strick genommen von dem Tisch, auf den Boden geschmissen, und damit war dieses Urteil rechtsgültig. Man hat Aufzeichnungen gefunden, dass es doch eine Person gab, die auch hier vor Ort an diesem Femengericht hingerichtet wurde. Das war wohl aber ein Schöffe selber, der nämlich bei Weib und Kind geplaudert hatte.
Die Femegerichtsbarkeit war für den Raum Westfalen eine bedeutende Form der Rechtsprechung, die nach klaren Regeln strukturiert war.
Die Femegerichte, die waren schon von der Bedeutung her höher angeordnet und eben überregional eine höhere Bedeutung. Der westfälische Raum hat schon viele Femegerichte gehabt, relativ viele, wobei auch nicht unbedingt immer nur ein Femegericht pro Freigrafschaft vorhanden war. Ich weiß zum Beispiel hier für den Bezirk Fredeburg gab es, soweit ich weiß, drei Freistühle, drei Femegerichte. Gab es schon mehr als jeweils immer nur unbedingt eins für eine Freigrafschaft, aber trotzdem bezogen auf die gesamte Region doch wiederum wenig, die wieder eine hohe Bedeutung hatten.
Wie so üblich ist jeder Instanz eine höhere Macht übergeordnet. In diesem Fall werden eine bestimmte Anzahl von Freigrafschaften von einem Oberfreistuhl verwaltet. Im Herzogtum Westfalen war dies der Oberfreistuhl in Arnsberg, dessen Vorsitz der Kurfürst und Erzbischof zu Köln innehatte.
Also in Arnsberg haben wir den Oberfreistuhl. Freistuhl ist eigentlich nur Gerichtsstätte, ein altes Wort für Gerichtsstätte. Oberfreistuhl, also das Wort für super wichtige Gerichtsstätte, Denn als Arnsberg zum Oberfreistuhl wurde, mussten sich einmal im Jahr alle Freigrafen der Umgebung hier in Arnsberg versammeln, um Don Rechenschaft abzulegen. Also die mussten wirklich zeigen, was ist denn im vergangenen Jahr so passiert, war das alles in Ordnung, muss irgendwas vielleicht nachgebessert werden und ähnliches. Und das konnte schon mal sein, dass dann 13 Freigrafen je nach Jahr hier nach Arnsberg mussten, natürlich zusammen mit den ganzen Schöffen. Es konnten dann bis zu 200 adlige und nicht adlige Schöffen auftreten. Wenn es wirklich um den Tod ging, also wenn jemand wirklich an den Galgen, auf ein Rad oder ähnliches kam, das wurde nie hier vor Ort gemacht. Hier wurde wirklich nur der Spruch, also das Urteil ausgesprochen. Alles andere wurde verlagert sozusagen. In Arnsberg war es so, jemanden, der an den Galgen kam oder ähnliches, der kam an die große Handelsstraße nach Soest, also auf den heutigen Schreppenberg. Da gibt es auch noch die Ortsbezeichnungen zum Gerichtsberg, Totenberg und so etwas. Und da waren dann halt auch wirklich Galgen und ähnliches angebracht. Praktisch auch, um den Leuten, die auf dieser Handelsstraße unterwegs waren, zu zeigen, passt auf, in Arnsberg wird Recht gesprochen, benehmt euch, sonst könnt euch es euch gehen wie diesen armen Tröpfen, die da hängen. In Arnsberg war es zum Beispiel auch so, am Ende dieser Gerichtsform gab es den berühmtesten Ankläger, der jemals nach Arnsberg gekommen war. Und das war der Minnesänger Oswald von Wolkenstein. Der ist natürlich viel rumgereist und so, hat natürlich dann wahrscheinlich auch vom Oberfreistuhl hier in Arnsberg gehört, hat sich sogar noch als Schöffe aufnehmen lassen, um noch ein bisschen mehr Gewicht zu haben in dieser Verhandlung und hat dann wirklich in Arnsberg eine Burg in Südtirol eingeklagt. Muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, heute wüsste kaum noch einer in Südtirol, dass Arnsberg im Sauerland überhaupt existiert. Damals anscheinend schon. Jedenfalls, er hat sogar hier Recht bekommen, also die Burg wurde ihm zugesprochen. Die Umsetzung, das war wohl dann doch nicht ganz so einfach, also er musste sich Jahre später vor Ort dann doch nochmal dort einig werden. Also das Gerichtsurteil, das hat man dann in Südtirol anscheinend doch nicht ganz so angenommen. Als Minnesänger war er auch viel mit König, Kaiser und Ähnlichen unterwegs. Man vermutet, dass er einfach auf diesen Reisen von diesem Oberfreistuhl gehört hat. Also ein Oberfreistuhl war schon nochmal, hatte schon relativ viel Einfluss. Ne? Wie wir eben schon gesagt hatten, es mussten sich ja auch viele hier zur Rechenschaft einfach versammeln. Nicht nur, weil sie irgendwie angeklagt wurden oder jemanden anklagen wollten, sondern auch ganz andere Dinge wurden hier verhandelt. Und dieser Ruf des Arnsberger Gerichtes, das muss auch ihm auf seinen Reisen zu Ohren gekommen sein. Und da hat er sich wohl gedacht, dann versuche ich das doch mal hier. Weil sein offizieller Wohnsitz war nicht hier irgendwo in der Nähe. Also er kam ursprünglich aus Südtirol, hatte da auch seinen Wohnsitz, deswegen hat er da ja auch versucht, diese Burg einzuklagen.
Das Ende der Fehmegerichte kam schleichend. In Bad Fredeburg wurde der Zeitraum, in dem es dort ein Fehmegericht gab, genau dokumentiert. In anderen Gebieten des Landes war dies nicht immer so. Fest steht jedoch, dass die Gerichte mit der Zeit immer unbedeutender wurden und von anderen Gerichtsformen abgelöst wurden. Und ab dem 16. Jahrhundert immer mehr Städte das Privileg eines ordentlichen Gerichts erhielten, mit einem juristisch ausgebildeten Richter. Ein weiterer Grund, warum die Fehmegerichte ausstarben, war die zunehmende Korruption unter den Schöffen. Die Anzahl der aktiven Schöffen war unübersichtlich hoch und viele nutzten ihre Stellung aus, um besondere Privilegien zu erhalten oder Selbstjustiz zu betreiben.
Also wir wissen, dass hier in Fredeburg zwischen 1439 und 1540 ein Fehmegericht existiert haben muss. Dieses Gericht hat auch getagt in Fredeburg auf dem Platz, das heute noch das Königsplätzchen heißt. Es hat wohl vorher schon ein Fehmegericht bestanden, darüber hat man hier aber für den Raum keine Nachweise, aber man weiß, dass um diese Zeit herum, also mit der Wende zum 16. Jahrhundert, dann auch die Fehmegerichte langsam immer unbedeutsamer wurden und die damaligen auch schon existierenden Go-Gerichte, eigentlich die Fälle, die Bearbeitung der Fälle, die das Fehmegericht auch bisher ausgeübt hatte, dann von den Go-Gerichten verstärkt bearbeitet wurden. Man findet noch mal so im 17. Jahrhundert ganz vereinzelt mal noch den Hinweis, dass mal da das ein oder andere Fehmegericht bestanden haben muss. Aber das muss von der Bedeutung her sehr gering gewesen sein.
Wenn euch das Thema interessiert oder ihr noch mehr über die Gerichtsformen in der Geschichte Deutschlands erfahren wollt, dann schaut doch einmal im Gerichtsmuseum in Bad Fredeburg vorbei. Frau Streter-Müller fasst zusammen, was euch in dem Museum erwartet.
Das Gerichtsmuseum in Bad Fredeburg ist ein Museum, was schon etwa 30 Jahre existiert. Es befasst sich mit dem Gerichtswesen als solches. Also es hat eine große Sammlung über Gegenstände, Exponate, die das Arbeiten bei Gericht betreffen, die aber auch all das betreffen, was mit dem Gerichtswesen und mit dem Tun beim Gericht zu tun hat. Das heißt, es werden zum Beispiel historische Gerichtsstätten dargestellt. Es wird das Thema historische Strafjustiz behandelt, wobei das in dem Falle vorwiegend um das Thema Freiheitsstrafen oder Freiheitsentzug geht. Kann man in Form einer alten Gefängniszelle sehen, kann man einen nachgestellten Kerker sehen, den es in der Nähe auch gibt in Oberkirchen. Der Gründer des Museums hat Dinge im Laufe vieler, vieler Jahre zusammengetragen, die ausrangiert werden sollten und die jetzt im Museum gesammelt sind und darstellen, zeigen, wie man früher gearbeitet hat, zum Beispiel in der Gerichtsschreiberei, zum Beispiel in der Justizwachtmeisterei. Wir haben aber auch in der Ausstellung das Thema Hexenverfolgung thematisiert und auch das Thema Justiz im Nationalsozialismus, um dort zu zeigen, wie sich die Unabhängigkeit der Justiz komplett verloren hat in ganz wenigen Jahren und zu welchen Folgen es ja dann bekannterweise auch geführt hat.
Und damit endet eine weitere Folge des Podcasts Geschichtsmomente. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein für einen neuen Geschichtsmoment aus dem Sauerland.